Ja, schönen guten Morgen, liebe Familie in Borken. Es ist immer wieder eine Freude, hier hinzufahren und bei euch zu sein. Und ich fühle mich auch gar nicht mehr so als Gast, weil ich habe das vorhin mit Micha und Gerhard auch noch im Gebet haben wir reflektiert. Ja, seit fast 2 Jahren komme ich regelmäßig immer hier hin und es macht sehr viel Spaß. Und bin heute sogar vormittags hier hingefahren. Das war so richtig schön. Die Autobahnen waren frei. Ich hatte Worship-Musik an. Die Sonne strahlte. Ich bin schon ganz erfüllt hier hingekommen. Und hoffe, dass ich ein bisschen davon was auch weitergeben kann heute an euch. Und ganz, ganz liebe Grüße auch von meiner Frau Helene. Hat sie mir ausdrücklich mitgeteilt, dass ich auch die Familie in Borken grüßen soll. Und nehmt dies gerne auch mit. Genau. Manche gucken noch so ein bisschen skeptisch. Schlecht geschlafen heute Morgen, oder? Oder geht's? Seid ihr bereit für das Wort des Herrn? Ja? Manchmal sollte man vorsichtig sein, wenn man da Ja sagt. Also ich habe ein richtig herausforderndes Thema. Und während der Vorbereitung in der Woche habe ich gemerkt, warum dieses Thema? Weil es mich erstmal sehr, sehr stark herausgefordert und gechallenged hat. Und wo ich gedacht habe, okay, Rudi, hier bei dem Thema hast du sehr viel Luft nach oben. Aber nimm es trotzdem mit, weil wir wollen ja gemeinsam lernen. Und ich bin derjenige, der das heute ausspricht, bin aber genauso angesprochen, das Thema umzusetzen. Es ist ja nie so, dass der Prediger, der hier vorne steht, alles ergriffen hat und alles perfekt im Leben macht. Wenn ihr das glaubt, dann ist das ein großer Irrsinn. Ist ja nicht so. Wir haben alle unterschiedliche Rollen. Und so wie Micha das auch gesagt hat, mit einem Sämann, er sät. Und Gott ist es letztendlich, der es wachsen und wirken lässt. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht und vielleicht könnt ihr mal die erste Folie so dran schmeißen. Es geht eigentlich um ein sehr banales Thema, um das Thema Beten. Kennt man, ne? Als Christ, Beten, Gebet. Aber ich stelle gleich mal zum Anfang die Frage, wer von euch glaubt an die Kraft des Gebets? Wer glaubt, dass Gebet so richtig, richtig kraftvoll ist? Wer von euch betet richtig, richtig oft? Und wer kann damit gar nicht so viel anfangen? Was? Und wer hat manchmal vielleicht sogar den Eindruck, das bringt gar nicht so viel? Also mir zumindest bringt es nicht so viel. Und ich glaube, wir Christen haben ja auch immer den Anspruch, wir wollen ja Jesus nachfolgen, deswegen heißen wir Christen, also Christus Nachfolger. Also ich habe zumindest den Anspruch, ich möchte Jesus schon nachfolgen und die Bibel sagt, okay, wir sollen ja Jesus auch ähnlicher werden. Das heißt, Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist unser Mentor und wir wollen ihm ähnlicher werden. Und das finde ich auch gut, danach streben wir, daran strebe ich auch. Und wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir eine besondere Konstante in seinem Leben. Das ist mir diese Woche nochmal sehr, sehr deutlich geworden in der Vorbereitung. Jesus suchte ständig den Kontakt mit seinem Vater. Ständig. Er hat jede Gelegenheit genutzt, um mit seinem Vater in Kontakt zu treten. Und das nennen wir Gebet. Er suchte die Gegenwart von seinem Vater. Er suchte die Gegenwart Gottes. Und wenn ich mal so in unser Gebetsleben schaue, in der Christenheit oder auch 5 Zentimeter runter jetzt, dann tun wir das gar nicht so oft. Also ich könnte nicht sagen, dass ich so oft die Nähe Gottes und die Gegenwart Gottes suche, wie Jesus das tat in der Bibel. Weiß ich nicht. Vielleicht seid ihr da viel, viel besser unterwegs, aber ich merke, irgendwie schaffen wir es nicht, so inniges Gebetsleben zu kommen. Und die Frage ist, warum? Und 3 Gründe möchte ich mal nennen, die mir aufgefallen sind, bei mir persönlich, auch in meiner Zeit in der Gemeindeleitung, in der ich jahrelang unterwegs war oder auch generell im Kontakt mit Christen. Und ein Grund ist, es fehlt uns oft an Konzentration, an Fokus. Ja? Also wer kennt es nicht? Also wenn ich in eine Gebetszeit gehe und sage, ich will heute mal so eine richtig gute intensive Gebetszeit haben, keine Ahnung, ich gehe spazieren oder setze mich auf Terrasse und so. Und dann kommen auf einmal in dieser Gebetszeit alle Gedanken, die ganz, ganz wichtig sind. Kennt ihr das? Die To-Dos? Oh, jetzt muss ich nochmal schnell das machen. Jetzt muss ich nochmal schnell das nachgucken. Oh nee, bei Insta war doch letztens so eine gute Predigt oder so ein guter Text bei YouTube. Und plötzlich wird alles sehr, sehr wichtig und die Konzentration, Gebetsvorhaben, schwuppdiwupp, wie die Biene, die gerade vorbeigeflogen ist. Oder wir schweifen gedanklich ganz, ganz schnell ab. und denken an irgendetwas und dann merkst du, okay, wenn du in einer Gemeinde irgendwo bist, ah ja, es ist eine Gebetszeit. Und ich war vielleicht bei meinen Themen, die mich so bewegen. Meine Arbeit, meine Beziehung, was auch immer mich so beschäftigt. Oder? Man mag es nicht glauben, aber manche schlafen noch ein. Je nach Tageszeit kann man auch mal im Gebet auch mal einschlafen. Und ich muss mich euch jetzt so ein bisschen mal selbst offenbaren. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe in einer Predigt. Als ich mit meiner Frau Helene vor 25 Jahren noch nicht verheiratet war, wir kamen zusammen. Ich war damals ein junger Bibelschüler, so richtig geistlich übermotiviert. Und wir haben dann auch noch so zusammen stille Zeit genannt, so nannte man das damals. Und dieser Part mit Bibellesen und Diskutieren und theologisch auslegen, der klappte ganz gut. So, und dann kamen wir in die Phase, wo wir zusammen beten wollten. Beziehungsweise das auch versucht haben. So, und das lief immer so ab. Wenn ich mit Gott damals gebetet habe, dann war Gott für mich so der Projekt, war Gott mein Chef, ich war so der Projektmanager und ich habe mit Gott das Projekt besprochen. Herr, das steht an, was denkst du darüber und schenk mir bitte Kraft, dass ich dies und das und das und sag, du, zack, Amen, fertig. Nie länger als 2 Minuten, man muss da präzise sein, direkt sein, fokussiert sein. Meine Frau Helene, die fing an zu erzählen. Danke für die Blumen, für die Bienen, für dies und das und das und das. Und ich saß da, der Groll, der kam so von hier nach da. Der Kopf wurde immer größer, der roter. Und Helene war so richtig im Flow, mit Gott so im Sprechen. Und ich denke, was erzählt die dem? Und irgendwann habe ich das unterbrochen. Ich so als richtig unreifer junger Mann, der damals hätte vielleicht nicht heiraten sollen. Aber ich habe damals sehr, sehr viel zerstört. Ich habe das damals unterbrochen und habe gesagt, Helene, mit dir bete ich nicht mehr. Du quatschst mir da viel zu viel. Ich will einfach fokussiert bleiben. Das hat eigentlich jahrelang was kaputt gemacht im Gebetsleben zwischen uns. Weil sie war dann gehemmt. Und ich war dann verärgert. Und total falsch. Überhaupt nicht richtig gut, weil ich glaube, sie war mir damals schon viel, viel weiter voraus. Und wir werden das nachher vielleicht auch nochmal erkennen, warum. Oder wir beten nicht, weil es uns an Selbstvertrauen fehlt. Kennt ihr auch diese scheinbar professionellen, staatlich zertifizierten Beter? Also Menschen, die so wirklich richtig gut beten können. Die haben eine ganz, ganz tolle Ausdrucksweise, richtig tolle geistliche Wörter, können im Gebet jeden Bibelvers zitieren und sprechen dann und beten. Das ist so wie so ein Donner, du stehst daneben und denkst, wow, der kann beten. Und dann guckst du dich daneben an und sagst, okay, ich sag jetzt mal lieber nichts. Ich bete nicht, weil dagegen bin ich doch wirklich ein kleines Licht. Oder du weißt vielleicht auch nicht, was du beten sollst. Weißt du, so vor 30 Jahren als junger Christ bei uns in der Gemeinde gab es dann auch so öffentliche Gebetsveranstaltungen und dann hieß es dann immer zum Schluss, mach mal so Gebetskreise und dann je nachdem, mit wem du da standst. Und ich habe mich damals dabei erwischt, dass ich mir zu Hause schon ein Gebet überlegt habe, dass ich da sprechen kann, weil du wurdest dann der Gemeinde damals, so habe ich es zumindest empfunden, deine geistliche Reife wurde daran gemessen, ob du öffentlich betest oder nicht. Und ich hatte keine Ahnung, was darf ich denn beten, was soll ich denn beten? Und wenn ich neben, nennen wir ihn mal, Albert stehst und der betet da mit so mächtigen, tollen Worten und du stehst daneben und sagst, ja, danke Jesus für die Sonne. Ne? Das ist genauso, wenn du für Blumen betest oder dankst. Du weißt vielleicht nicht, was du beten sollst, oder? Es fehlt dir an Glauben. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Du glaubst vielleicht gar nicht, dass Gott sich tatsächlich hört und dass Gott sich auch um dich kümmert. Vielleicht hast du auch schon oft versucht und hast schon lange für etwas gebetet und das hat einfach nicht geklappt. Du hast vielleicht für Heilung in der Ehe gebetet und trotzdem hast du Scheidungen erlebt. Du hast vielleicht für die Heilung von jemandem gebetet, der jung an Krebs erkrankt ist und trotzdem ist die Person gestorben. Oder was auch immer dein Anliegen war, es war nicht von Erfolg gekrönt. Und dann hast du vielleicht miterlebt, dass jemand anderes für irgendwas gebetet hat und da hat es geklappt. Und du bist total entmutigt und sagst, okay, bei anderen funktioniert es, aber bei mir nicht. Und dann, was passiert dann? Dann hören wir auf zu beten. Bewusst oder unbewusst hören wir auf zu beten. Unser Tagesablauf gestaltet sich anders und du kannst vielleicht damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht wiedergefunden hast oder auch in Teilen, aber ich schon. Ich habe alles von dem, was ich erzählt habe, schon alles erlebt. Und dann hört man irgendwann auf zu beten. Vielleicht auch, weil man gar nicht verstanden hat, und so ging es mir, was Gebet eigentlich ist. Und zu verstehen, was Gebet ist, sollten wir uns erstmal mit dem widmen, was Gebet nicht ist. Und das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Gebet ist keine formelle Präsentation. Ja? Gebet ist auch kein Vortrag. Auch nicht mit tollen Worten. Ne? Erinnert euch an mein Beispiel. Ich habe mir schon zu Hause überlegt, was ich in der Gebetsstunde da irgendwie beten will. Würde ich keinen empfehlen. Das ist keine Präsentation. Gebet ist ebenso kein Wunschzettel, den wir Gott präsentieren. Weil dafür ist der Weihnachtsmann zuständig, aber nicht Gott. Aber wie oft kommen wir zu Gott und sagen, ja, ich wünsche mir dies, das, natürlich alles geistliche Anliegen. Oder Gebet ist auch keine geistliche Verhandlung. Vielleicht kennt ihr das auch oder habt das bei YouTube schon mal gesehen oder irgendwo gelesen. Gott, wenn du das machst, dann werde ich das nicht mehr machen. Dann gehen wir mit Gott in so eine Verhandlung und erpressen ihn. Das ist es auch nicht. Oder Gebet ist auch keine besondere Leistung, um Gott zu beeindrucken. Keine Show, keine Performance. Oder auch um andere zu beeindrucken. Und vor allen Dingen, und das an uns Christen gerichtet, ist Gebet auch keine Infostunde oder Plauderstunde, wo wir im Gebet, in den Gebetsanliegen, News verbreiten. Herr, du weißt ja, ne, mein Nachbar XY, der lebt jetzt voll Entscheidungen, dann hat seine Frau betrogen, bitte schenk ihn, ne, und so. Habe ich auch schon oft erlebt, und das ist Gebet auch nicht. Also Jesus lehrt uns, und das werden wir uns gleich mal ein bisschen angucken, dass Gebet nicht eine reine Handlung ist, die man tut, sondern Gebet ist eine Art zu leben. Das hat uns Jesus vorgelebt. Gebet ist nichts so, wir stehen jetzt auf und jetzt beten wir. Das ist eine Handlung, aber Gebet ist keine reine Handlung, sondern Gebet ist ein Zustand, eine Art zu leben, eine Art mit Gott verbunden zu sein. Und Jesus suchte ständig die Gegenwart Gottes. Ich habe euch mal ein paar Bibelverse mitgelegt, die wir jetzt mal alle nach der Reihe durchgehen. Nein, keine Angst, ich wollte euch nur aufzeigen, es gibt viele. Die Bibel ist voll davon. Jesus suchte ständig die Gegenwart Gottes. Er ging morgens früh an einen einsamen Ort oder er ging auf einem einsamen Berg oder er suchte die Ruhe auf einem See. Und nicht selten haben die Jünger ihn gesucht und sagten, wo ist Jesus eigentlich? Und Jesus war in der Zeit mit Gott. Er hat sich ganz bewusst dafür entschieden, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und das sehen wir an vielen Bibelversen. Wir lesen, okay, Jesus hat gebetet, nachdem er Menschen geheilt hat. Jesus hat gebetet, bevor er auf dem Wasser ging. Jesus hat für Kinder gebetet. Jesus hat gebetet, als er am Kreuz starb. Jesus hat gebetet, bevor das Brot ausgeteilt wurde. Wir sehen, Jesus war ständig mit dem Vater verbunden. Und wir? Und da gucke ich auch nur 5 Zentimeter runter. Wir haben oft keine Zeit zum Beten, oder? Der Tag ist doch so voll. Wir haben so viele To-Dos. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn du so an Montag denkst oder an morgen, wer von euch hat, und das, ihr müsst kein Handzeichen machen, wer von euch hat schon so die To-Do-Liste für nächste Woche im Kopf? Und bei mir ist es oft so, und wenn ich denke, es ist super viel zu tun, dann ist mein erster Gedanke nicht der, den Martin Luther damals hatte, das ist ein Klassiker, aber ich nenne ihn trotzdem mal. Martin Luther hat mal gesagt, heute habe ich sehr viel zu tun, also werde ich noch mehr Zeit fürs Gebet einplanen. Diesen Gedanken habe ich oft nicht. Ich versuche das immer wirklich auch zu leben, aber wie gesagt, ich habe da noch super viel Luft nach oben. Aber Jesus hat so gelebt. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist, weil in dieser Welt, in der wir leben, ist es aus eigener Kraft, finde ich, fast unmöglich, ständig voller Freude, voller Zuversicht, mit einem positiven Mindset in den Alltag zu gehen, im Alltag zu leben. ein Segen für andere zu sein. Oder ein Zeugnis zu sein. Oder mit Menschen gut ins Gespräch zu kommen. Bei den ganzen Bad News, wenn du dir die Nachrichten anguckst, sind ja selten gute Nachrichten. Ich habe in den Nachrichten nicht irgendwo davon gehört, dass Dinge mal gut klappen, sondern wir hören ja immer nur Dinge, die nicht gut klappen, wo es nicht gut läuft. Und in dieser Welt ständig positiv zu bleiben, nach vorne gerichtet zu bleiben, ist schon sehr, sehr schwierig. Und dazu braucht es diesen Connect zu Gott. Das heißt, ich brauche die Gegenwart Gottes. Ich brauche seine Macht in meinem Leben. Und ich brauche vor allen Dingen auch seine Gnade, um diese auch weiterzugeben, weil meine Gnade, die möchte ich nicht unbedingt jedem wiedergeben, weil die ist sehr, sehr klein manchmal aus meiner eigenen Kraft. Wisst ihr, und ich brauche, und wir brauchen das nicht nur für ein paar Minuten am Tag, sondern wir brauchen das permanent in unserem Leben. Weil wir wissen ja, als Nachfolger von Jesus, als Kinder Gottes leben wir zwar in dieser Welt, aber, sagt ihr es mir, wir sind nicht. Genau. Also wir leben zwar in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, in diesem Alltag, und das ist sonnenklar, aber wir glauben ganz, ganz fest daran, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht selten sagen, wenn wir beten, nennen wir ihn himmlischer Vater. Also Vater, der nicht auf dieser Erde ist, nicht in dieser Dimension ist. Und deswegen sind wir auch nicht von dieser Welt. Und deswegen müssen wir uns, und vielleicht hilft euch dieses Bild für Gebet viel, viel besser, deswegen müssen wir uns auch regelmäßig von dieser Welt entkoppeln, um dann mit Gott, um uns dann mit Gott zu verbinden. Also dass wir uns von dieser Welt entkoppeln und in eine Verbindung mit der anderen Welt, mit der himmlischen Welt, mit der Welt, die wir noch nicht sichtbar erleben, zu verbinden. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt. Wer kennt das noch in den 90er Jahren, wie man da ins Internet gegangen ist? Also heutzutage hast du ja Instant-Verbindung. Ne? Wir haben ja ständig Internetverbindung. Handy, wir machen raus. Keiner steckt irgendwo ein Kabel rein. Ich kenne das noch. In den 90er Jahren, wenn du da ins Internet gegangen bist, dann musstest du irgendwo ein Telefonkabel rausziehen und dich dann mit einem Modem verbinden. Manche kennen das. Ja, genau. So die Ecke nicht. Okay. Das war ein ganz bewusster Schritt. Dann wusstest du, jetzt bin ich im Internet. Und damals hat das noch richtig Geld gekostet. Und das war eine übelst lahme Verbindung. Ne? Da haben wir nicht lange gesurft, weil dann kam irgendwie, ich will telefonieren, geh mal aus dem Internet raus. Das hat auch noch ganz komische Geräusche gemacht. Also was hat man gemacht? Man hat jede Webseite, die man lesen wollte, einmal aufgerufen, ohne Bilder, weil das war ja viel zu viel Datenmenge, und hat sie dann nachher offline gelesen. Also man hat sie ganz bewusst verbunden. Und ich glaube, so verstehe ich Gebet auch. Wir disconnecten uns für einen Moment von diesem Alltag ganz, ganz bewusst und connecten uns mit Gott. Wir trennen uns von all dem, was nicht von Dauer ist, um uns mit dem zu verbinden, was Ewigkeitswert hat. Mir hilft immer diese Perspektive mit dem Ewigkeitswert. Also deswegen ist Gebet nicht nur eine reine momentane Handlung, es ist viel, viel mehr. Und das sehen wir an Jesus, wie er gelebt hat. Da war nicht Gebet nur etwas, was er getan hat. Er ist nicht nur morgens auf den Berg gegangen und dann hat er gebetet. Das war eine Methode für ihn, um sich besser zu fokussieren, um sich besser zu entkoppeln, um sich mit dem Vater zu verbinden, um Ablenkung fernzuhalten. Aber es war nicht so, dass er da erst gebetet hat, sondern er war ständig auf der Suche nach der Gegenwart Gottes. Er hat Gebet gelebt. Er hat die Verbindung mit Gott in jeden Augenblick, in jeden Tag eingebunden. Es gibt ja einen Bibelvers, Matthäus 6, Vers 6. Dort heißt es, wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und betest zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Können wir alle greifen, ne? Der ist schon im Verborgenen, ne? Also, und dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Was sagt uns dieser Vers? Dieser Vers sagt uns in erster Linie, finde einen Ort, an dem du ungestört bist. Das kann auch der Wald sein. Das kann aber auch ein anderer Ort sein. Die Aussage dahinter ist, finde einen Ort, wo du Ablenkung vermeidest, wo du nicht in Versuchung gerätst, wo du nicht irgendwie um dich herum ganz viele interessante Dinge siehst. Da, wo du mit Gott mal ganz ehrlich sprechen kannst. So wie mit einem Freund, mit einer langjährigen, absoluten Vertrauensperson. Ein abgelegener Ort, wo du Gott begegnen kannst. Und dieser Bibelvers sagt auch, hey, mach es zu einer Priorität. Mach es zu einer Priorität und blende den Lärm dieser Welt aus. Heute heißt das, ey, leg dein Handy weg. Also wirklich, ich mache das mittlerweile auch, wenn ich ganz bewusst mich entconnecten will, disconnecten will, dann lege ich wirklich das Handy weg, weil wirklich, wenn du dich dazu entscheidest, eine intensive Zeit mit Gott hast, die Anrufe kommen in der Zeit. Ganz wichtige WhatsApp kommen in der Zeit. Ganz wichtige Gedanken, die du bei Insta nachgucken musst, kommen in der Zeit. Und keine Angst, es wird nichts weglaufen. Kein Insta-Post ist so wichtig, der wird auch noch nächsten Tag da sein. Und verbringe dann Momente mit Gott und trenne dich von allem, was dich ablenkt. Das kann ganz unterschiedlich sein. Du gehst mit deinem Hund, du gehst in den Wald, keine Ahnung. Du gehst tatsächlich in dein Zimmer. Und dein Zimmer nicht so nice ist, dann gehst du in den Keller. Und wenn du nicht, dann gehst du in den Dachboden oder weiß ich was. Ich habe immer die besten Zeiten im Auto, komischerweise. Weil im Auto bin ich wirklich nicht abgelenkt. Da fahre ich automatismusmäßig meinen Wagen. In der Regel gucke ich nicht aufs Handy. Und da bin ich wirklich fokussiert und da habe ich wirklich die beste Zeit mit Gott ganz oft. Und das ist so, da bin ich frei von Ablenkung. Bei mir wird das mit dem Zimmer nicht so gut klappen, weil mein Haus ist sehr digital und da ist nur Ablenkung. Dann eher schon mit dem Hund. Und vielleicht findest du auch deinen Ort, deinen Rückzugsort, den du täglich aufsuchen solltest. Warum ist das so wichtig? Es geht nicht darum, irgendwie, wie ich schon sagte, ein To-Do sagen, okay, als guter Christ muss ich beten jeden Tag. Ne? Ich kenne das vielleicht auch so. Als Christ muss man stille Zeit machen und dann hier schnell bei Bible Version, YouVersion Bible App und dann machst du hier einen Bibelleseplan und hast noch so eingestellt, dass alle das sehen. Zack, abhaken. Ich weiß gar nicht, wovon ich spreche. Ne? Ich fühle mich so schlecht. Es geht nicht um irgendwas abzuhandeln oder ein To-Do zu erledigen, sondern es geht darum, eine Beziehung aufzubauen und eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und das lerne ich selber immer mehr kennen. Das habe ich früher, wenn ich ganz ehrlich bin, gar nicht so unbedingt verstanden. Da war das Christsein auch eher so geprägt von Dingen, die man tut, als als etwas zu sein. Und hier geht es um eine Beziehung zu Gott aufzubauen, weil Intimität passiert nie zufällig. Ne? Also wenn wir eine Beziehung mit Gott aufbauen, dann sollte unser Anspruch sein, schon eine sehr, sehr vertrauensvolle, intime Beziehung zu Gott aufzubauen. Und das passiert dir nicht einfach mal so nebenbei als Christ. Man kommt nie so zufällig in einen richtig guten Kontakt in die Nähe von Gott. Und das entsteht schon durch Aktion, durch aktive Entscheidungen und auch durch Handlungen. Ich meine, Beispiel zu deinem Partner, deiner Partnerin. Für diejenigen, die in Partnerschaft leben. Und wenn du sagst, okay, mit meinem Partner habe ich mittlerweile eine intime Beziehung. Wie ist die denn entstanden? Einfach so? Wohl kaum, oder? Sie ist entstanden durch viele Gespräche, durch Vertrauen, das aufgebaut wurde. Das ist ein Leben, das man geteilt hat. Durch Erlebnisse, durch gute und durch schlechte Zeiten. Durch offenen Austausch. So entsteht Intimität, oder? Oder ist jemand schon mal irgendwie so Intimität zugeflogen? Mir nicht. Ich kenne auch keinen. Und so ist das bei Gott auch nicht. Weil wenn wir eine intime Beziehung mit Gott haben wollen, Gott als Vertrauensperson in unserem Leben haben, dann ist es unabdingbar, dass wir eine gute Beziehung zu ihm aufbauen, Intimität aufbauen. Und das tun wir, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Aktiv Zeit mit ihm verbringen. Und Gott ist immer da. Wir sind nicht immer da. Gott ist immer da. Gott sagt, hey, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr. Nein, Gott ist nicht das Rathaus, obwohl da wäre es nur bis 15 Uhr. Nein, Gott ist immer da. 24/7 ist er ansprechbar. 24/7 hat er auf. Und die Challenge ist, dass wir da sind. Psalm 46, und wir haben das gerade gesungen, fand ich richtig gut. Psalm 46, Vers 11 sagt, hey, seid still oder werdet ruhig. Andere Übersetzung sagt, lasst ab, lasst alles liegen, was ihr gerade tut und erkennt, dass ich Gott bin. Ja, wenn ich morgens einfach mal schnell stille Zeit mache und irgendeinen Bibelvers lese und dann irgendein Gewissen beruhige, dann wage ich zu bezweifeln, dass wir da wirklich still geworden sind und erkannt haben, dass er Gott ist. Und wo ich diesen Vers gelesen habe, musste ich mich daran erinnern, dass ich letztens von einem Taubenzüchter mal gehört habe. Und es gibt ja in der Bibel, so ein bisschen Fun Fact, es gibt ja in der Bibel die Situation, wo Jesus getauft wird. Ja, Jesus wird getauft und dann spricht Gott hörbar für die Menschen, die dort waren und sagt, hey, das ist mein Sohn, den finde ich richtig, richtig gut, den habe ich lieb, ey, und seht zu, ich bin so stolz auf meinen Sohn. Sinngemäß sagt er das so. Und dann kommt ja der Heilige Geist auf ihn und die Bibel beschreibt es in Form einer Taube. Und das fand ich ganz interessant, weil die Bibel benutzt ja nicht irgendwelche Bilder einfach so, weil Gott jetzt nichts anderes einfiel. Es könnte auch eine Schwalbe gewesen sein oder was. Aber ich fand diesen Gedanken ganz interessant. Ein Taubenzüchter sagte, in einem ganz anderen Kontext, eine Taube würde sich nie auf etwas setzen, was in Bewegung ist, was unruhig ist. Eine Taube setzt sich nur dahin, wo es wirklich ruhig und wo es richtig still ist. Nun will ich nicht sagen, dass der Heilige Geist nur auf diejenigen kommt, die wirklich still und ruhig sind. Was ich damit sagen will, ich fand das Bild eigentlich ganz, ganz toll, ich bin ja nur wirklich empfangsbereit, wenn ich ruhig vor Gott werde und dann kann ich erkennen, dass er Gott ist. Aber wenn ich den ganzen Alltag dann noch zwischendurch noch mal hier stille Zeit und dann noch mal hier und dann ja Bibel lesen und dann noch nebenbei WhatsApp und dann noch mal hier ein bisschen Insta und dann noch mal YouTube, natürlich nur eine Predigt, so und alles irgendwie gucke, dann ist das alles andere als still sein. Und dann kann ich auch nicht erwarten, dass Gott dann so in der Begegnung mit mir da ist und ich wirklich auch verstehe und höre, was er von mir möchte. Und vielleicht fragst du dich auch, was darf ich denn eigentlich beten? Das ist vielleicht auch eine banale Frage und vielleicht denkst du, was stellst du denn diese Frage? Aber ich glaube, dass sie schon sehr relevant ist, weil meine Beobachtungen dahingehend, dass viele gar nicht wissen, was darf ich denn beten? Und die Antwort ist, bete für alles, was dir wichtig ist. Bete für alles, was dir wichtig ist, für alles, was dir auf dem Herzen liegt, was dich aufregt, was dich belastet. Bete über das, was dich freut. Sei dankbar. Sag ihm wirklich alles. Ich beobachte oft auch, und das spiegelt für mich so die Beziehung, die man tatsächlich zu Gott hat, wir kommen manchmal sehr distanziert zu Gott. Wir kommen manchmal sehr distanziert zu Gott und sprechen mit Gott wie mit einer fremden Person. Und bei manchen Menschen verändert sich so wirklich auch die Stimmlage, die Haltung. Entweder ist da eine riesengroße Distanz, Gott, der so ganz weit oben ist, und ich komme wie so ein Lamm zur Schlachtbank und bin mit zitternder Stimme, ich übertreibe jetzt ein bisschen, um Kontrast aufzuzeigen. Oder ich bete irgendein banales Zeug, was ich auch wirklich jemanden aus Münster sagen könnte, den ich gar nicht kenne. Oder manchmal haben wir auch vielleicht Angst und darf ich Gott überhaupt mal Ärger sagen? Ist er dann vielleicht sauer auf mich, je nachdem, was du für einen Vater hattest? Oder eine Herkunftsfamilie oder wie du geprägt worden bist? Oder darf ich vor Gott eigentlich lachen? Findet er das gut oder denkt er, ich bin einfach zu lustig? Ja, schon alles irgendwie erlebt. Und Philipper 4, Vers 6 sagt uns, macht euch um nichts Sorgen, das ist nochmal eine andere Predigt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Heißt im Umkehrschluss und im heutigen Deutsch, sag ihm alles. Sag ihm alles, was dich bewegt. Wie macht ihr das denn mit einer Vertrauensperson? Also wenn ich zu meinem besten Freund gehe, da habe ich keine Distanz, da habe ich auch keine Überlegung, was ich ihm sage, da haue ich alles raus, weil ich weiß, das ist bei ihm richtig. Ich kann ihm alles sagen. Und ich weiß, er nimmt das auch gut an. Und bei Gott gehen wir oft hin und konstruieren und fangen an, was kann ich ihm jetzt sagen, was kann ich ihm nicht sagen. Und dann soll er uns auch noch helfen. Und dann sind wir auch noch sauer, wenn er uns nicht hilft. Rede mit Gott wie mit einem engen Freund, den du komplett uneingeschränkt vertraust. Wenn du Fragen hast, frag ihn. Wenn du Sorgen hast, sag sie ihm. Wenn du sauer über irgendwas bist, sag es ihm, er kann damit umgehen. Wir haben dieses Buch in der Bibel Klagelieder. Die Hälfte der Psalmen sind lamentierende Psalmen. Lamentieren heißt jetzt nicht Worship in bester Verfassung. Sondern Gott kann damit umgehen. Sag ihm alles. Und ich glaube, wir neigen oft dazu, viel zu vernünftig zu sein. Vernünftig in dem Sinne, dass wir verhalten sind. Weil Gott ist da und möchte. Und wenn er unser Vater ist und wenn du Vater bist, dann hast du doch vielleicht auch den Wunsch, dass dein Kind mit allem zu dir kommt. Oder sagst du ihm, ja, good news, ja, wenn du irgendwas hast, lieber nicht. Sondern unser Kind kann doch generell zu uns kommen und uns alles sagen. Ob wir alles toll finden, weiß ich nicht. Aber es kann uns doch einfach alles sagen. Sollte doch einfach eine psychologische Sicherheit da sein. Ja, wir Menschen haben da oft unsere Schwierigkeiten mit und können die nicht so leisten. Aber Gott kann sie ja absolut leisten. Weil Gott unser Freund ist, unser Vater ist, eine absolute Vertrauensperson. Und die Bibel spricht auch oft von einer Liebesbeziehung, die wir aufbauen. Und die ist geprägt von tiefer Intimität und Verbundenheit. Und trotzdem sind viele von uns noch unsicher. Trotzdem kriegen wir das im Leben nicht immer so geragt. Und ich würde sagen, es kann vielleicht auch daran liegen, dass wir unser Leben oft in Schubladen stecken. Und da hatte ich dieses Bild von diesen Trendkostbehältern. Kennt ihr die? Wer hat sowas schon mal zur Arbeit mitgenommen? Also diese Trendkostbehälter, ne, da hast du jetzt links den Reis, rechts hast du das Gemüse und dann hast du da oben auch noch irgendwas Gesundes und links hast du das Fleisch. Alles schön in seinem Bereich. Mich erinnert das oft so an das Leben, das wir führen. Da haben wir unser Arbeitsleben schön abgegrenzt. Und dann haben wir hier unser Freundesleben auch schön abgegrenzt. Dann haben wir hier unsere Hobbys mit einem Modellzuchtverein oder Daumenzuchtverein oder was weiß ich irgendwo. Auch noch schön abgegrenzt. Und dann haben wir hier noch FC Schalke oder FC Bayern. Sportliche Leben. Ja, wir müssen beide weinen gleich, ja. Ja. Und wir haben eine tiefe Verbundenheit. Aber das ist aber nicht der FC Schalke. Ja, aber so leben wir unser Leben und grenzen das schön die Bereiche voneinander ab. Und dann haben wir dann vielleicht noch irgendwo einen kleinen Malter Kirche, Sonntag, da leben wir unser Christsein. Aber das funktioniert so nicht. Weil ich glaube, Gott möchte nicht nur Teil deines Lebens sein, sondern Gott möchte ganz in unserem Leben sein. Und so ist das oft auch mit dem Gebet. Gerade noch irgendwie, ich reite jetzt ein bisschen auf den Fußball rum, gerade noch im Stadion, hey ho, so jetzt gehe ich beten. Man kann auch in der Kurve beten, dass noch das 1:0 fällt in der 89. Minute. Was meinst du, wie oft ich das mache? Nicht immer klappt, aber liegt wahrscheinlich, dass Gott nicht so unbedingt der Bayern-Fan ist. Naja, Gott möchte Teil unseres ganzen Lebens sein und möchte nicht, dass wir uns so abgrenzen, unser Leben in Kästchen aufteilen und sagen, irgendwo, da habe ich den Bereich Kirche, irgendwo habe ich den Bereich Glauben und ansonsten auf der Arbeit, naja, ich kann auch nicht für meine Arbeit beten. Ich kann auch nicht in einem Meeting jetzt beten, dass ich Weisheit kriege, dass ich irgendwie eine gute Strategie oder einen guten Input jetzt in dem Meeting leisten kann. Nein. Was? Ich kann jetzt bei meinem Taubenzuchtverein für Eckart beten, der jetzt irgendwelche Probleme hat? Nein. Würde ich mich doch nie trauen. Besser, die wissen das gar nicht. Vielleicht nicht hier in Borken, aber bei uns da hinten ist das durchaus gang und gäbe. Gott möchte Teil unseres ganzen Lebens sein. Zugang zu allen Bereichen haben. Und Jesus hat das gelebt. Jesus hatte ununterbrochene Zeit und Gemeinschaft mit deinem Vater. 1. Thessalonicher sagt, hey, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Es heißt in anderen Übersetzungen, betet ohne Unterlass. Das ist eine alte Übersetzung. Ne? Also ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber als ich diesen Vers früher gelesen habe, hat er mir immer richtig Druck gemacht. Betet ohne Unterlass, und das war für mich nicht die beste Vorstellung. Wenn du die Vorstellung hast, Gebet ist eine Handlung wo du die Hände faltest, wo du vielleicht in deiner Gemeinde auch noch stehst, wo du vielleicht auf Knien irgendwo kniest und eh schon Arthrose hast oder was auch immer, dann ist das keine gute Vorstellung, ohne Unterlass zu beten. Und als ich das früher mal gelesen habe, dachte ich, ich kann keine 5 Minuten am Stück beten, ohne abgelenkt zu sein. Und jetzt soll ich ohne Unterlass beten? Und diesen Gedanken hatte ich nur so lange, wo ich dachte, Gebet ist eine Handlung. Aber wenn du das immer mehr verstehst, dass Gebet eine Art zu leben ist, eine ständige Verbundenheit mit Gott ist, dann entspannt der Vers. Weil dieser Vers sagt eigentlich, hey, du bist ständig mit dem Internet verbunden, so wie wir heute ständig verbunden sind. Du brauchst dich nicht irgendwann connecten, sondern du bist immer online. Und dieses Bewusstsein, dass Gott dich nicht verlässt, dass du ständig und überall mit ihm reden kannst, ohne jetzt irgendwelche Haltungen einzunehmen, ohne irgendwelche Formen zu erfüllen, während der Autofahrt, wo du auch immer bist, dass du das Bewusstsein hast, du kannst dich ständig in jeder Situation für einen Moment von diesem Alltag, von dieser Welt entkoppeln und du kannst ständig mit Gott in der Gegenwart ganz bewusst reingehen, weil er ist ja ständig da. Das ist für mich betet ohne Unterlass. Das heißt für mich sehr, sehr viel, hey, ich möchte ständig mit dir verbunden sein. Und das hat mich sehr, sehr entspannt. Ich hatte früher auch mal Diskussionen, auch durchaus zu Hause mit meiner vorhin schon erwähnten tollen Frau. Helene ist ein ganz anderer Typ. Helene mag wirklich diese Handlung und die mag auch gerne, hat es immer ganz gerne, wenn wir so zusammen beten und ich bin nicht so der Typ. Ich mag dieses, ich hab echt Schwierigkeiten mit dieser bewussten Zeit, die man sich jetzt nimmt. Das ist ein persönliches Ding, ne? Das muss nichts mit euch zu tun haben. Und ich habe das schon für mich viel früher verstanden, dass ich dachte, ey, ich möchte nicht beten, sondern ich möchte ständig im Gebet sein und ich spreche auch ständig mit Gott. Ständig. Was meinst du auf Arbeit, wie oft ich am Tag mit Gott spreche, sonst würde ich echt nicht durch den Arbeitstag kommen. Ich arbeite viel mit Menschen, das kann schon manchmal sehr, sehr herausfordernd sein. Und manchmal überfordern mich auch irgendwelche Situationen. Und wenn ich da Gott nicht hätte, wäre ich schon längst irgendwo auf einer einsamen Insel. Und wenn ich immer noch das Mindset hätte, ich müsste jetzt irgendwo hingehen auf Klo und dafür beten, dann wäre ich echt verloren. Deswegen ist für mich auch Beten nicht so... ich habe immer Schwierigkeiten damit, wenn man so am Tisch sitzt. Ja, lass noch schnell beten. Ja, speise arm. So, ne? Und kann man machen. Ich finde das auch nicht schlecht. Und gerade bei den Kindern finde ich das gut, den Fokus sagen, hey, wir fokussieren uns auf den, der uns alles gibt und so. Aber wenn es eine reine Handlung wird, die ich abhake, dann habe ich da echt Schwierigkeiten mit. Weil ich denke, ich bin grundsätzlich sehr dankbar dafür, dass Gott mich jeden Tag versorgt. Und das muss ich ihm nicht sagen, wenn ich am Tisch sitze. Das weiß er. Und das kann ich ihm auch so sagen. Und ich glaube, dass Gott uns immer mehr dahin führen will, dass wir mit diesem Bewusstsein, mit diesem Mindset leben. Beten bedeutet auch nicht, Gott dazu zu bringen, dass er tut, was wir wollen. Weil im Vaterunser heißt es ja zum Beispiel auch, dein Wille geschehe. Ja, so sollten wir beten. Das heißt, es ist ja auch dein Wille geschehe. Und ich glaube, dass wir viel, viel mehr Erkenntnis, Vertrauen und Frieden brauchen, seinen Willen zu verstehen. Und ich glaube, dass Gott das auch möchte. Gott möchte uns wie ein guter Vater mit reinnehmen und uns Erkenntnis schenken. Gott möchte keinen blinden Gehorsam und sagen, so, du machst das jetzt so. Und ich habe das in deinem Leben jetzt zugelassen, aber ich sage dir nicht, warum. Ich glaube schon, dass Gott uns Erkenntnis schenken möchte, dass er uns Frieden geben möchte. Und ich glaube vielmehr, dass es darum geht, auch im Gebet unseren Willen und Gottes Willen in Einklang zu bringen. Und ich habe das selber schon auch in meinem Christsein so oft erlebt, natürlich immer rückblickend, dass es ganz gut war, dass Gott nicht immer das gemacht hat, wofür ich gebetet habe. Es war ganz oft richtig, dass da sein Wille geschehen ist und nicht mein Wille. Weil manchmal treffen wir aus unterschiedlichen Gründen nicht die besten Entscheidungen. Und das ist so richtig gut, dass wir einen Vater haben, der diese Ewigkeitsperspektive hat und sagt, hey, ich sehe das vom Ende her und nicht wie du jetzt in dieser Situation. Und das ist echt mein Rat auch so an euch junge Generation. Es ist sehr gut, dass ihr Träume und Visionen habt und so, ne? Aber ich wünsche euch noch viel, viel mehr Gottvertrauen. Und nicht alle Ideen, die gerade so richtig wichtig sind, sind auch immer die besten. Aber vertraut da wirklich auf Gott, wenn ihr in Fragen seid, was, wo soll ich hingehen, welche Partner soll ich ansprechen und wie überhaupt soll es in der Zukunft weitergehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich zu connecten und in der Verbindung und im Fluss zu bleiben. Ich habe mal von Max Lucado, vielleicht kennen den einige, ist auch ein ganz bekannter Autor, ganz tolle Bücher geschrieben, der hatte vor Jahren mal, weiß nicht, auf dem Buch, ich habe es im Netz irgendwo auf dem Blog gelesen, der hat gesagt, wir können Gott unsere Gedanken abgeben und hat das so in vier Teile aufgeteilt und sagte, wir können Gott vier Arten von unseren Gedanken geben. Und er sagte, hey, wenn du morgens aufstehst, gib ihm gleich so die ersten Gedanken, deine Aufwachgedanken. Sag ihm alles, was du so diesen Tag vorhast. Vielleicht hilft es dir auch und sagst, okay, was habe ich nachts vielleicht geträumt, wenn du dich noch daran erinnerst, dass du morgens erstmal gleich den Tag startest und deine Aufwachgedanken gibst und dass du ganz bewusst dann auch Gott deine Gedanken gibst in den Bereichen, wo du vielleicht wartest. Und vielleicht kennt ihr das auch, dass man auf Dinge wartet. Man steht in einer Situation, man betet für etwas, du wartest vielleicht auf eine Bewerbung, die zurückkommt oder eine Zusage, du wartest vielleicht whatever, ich will jetzt nicht tausend Beispiele nennen, aber du wartest vielleicht auf irgendetwas. Sag Gott das, bring Gott deine wartenden Gedanken. Durchbrüche, Wunder, Lösungen, was auch immer. Und er sagt auch, gib Gott so deine flüsternden Gedanken, so diese geheimen Gedanken, die du so am Tag hast, die du dir vielleicht nicht traust auszusprechen. Das sind so diese kurzen Gebeten im Alltag, was so viel ist, einfach wie ständig in Kontakt zu bleiben mit Gott. Und am Ende des Tages kannst du ihm alles abgeben. So die Gedanken des Abgebens, wo du am Ende des Tages den Tag reflektierst und sagst, hey Gott, heute das hat gut geklappt, danke für, da struggle ich noch mit, da habe ich noch meine Kämpfe mit. Das kann ich ganz bewusst abgeben und dann ganz ruhig einschlafen. Ich habe abschließend jetzt noch einen Bibelvers für uns, den ich auch sehr ermutigend finde. Und danach möchte ich, danach werden wir in die Gebetszeit gehen. Und ich habe es irgendwie auf dem Herzen auch noch für euch zu beten. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und den habe ich jetzt nicht an der Wand geschmissen, sondern den lese ich euch mal vor. Dort heißt es, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, dann können wir auch sicher sein, dass er uns all das Erbetene gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wir können voller Zuversicht sein, dass Gott uns hört. Und wenn du denkst, Gott hört dich nicht, sagt dieser Bibelvers, Gott hört dich. Du kannst voller Zuversicht sein. Und bete dafür, dass Gott deinen Willen und seinen Willen in Einklang bringt. Bete dafür, dass du Erkenntnis kriegst, dass du Ruhe und Frieden kennst, das zu akzeptieren, was er vielleicht jetzt anders möchte. Oder danke ihm dafür, dass auch dein Wille mit ihm vielleicht im Einklang steht und die Dinge auch funktionieren. Weil, abschließend, das ist meine Kernbotschaft heute, wenn du eins mitnimmst, würde ich mich freuen, wenn du diesen Satz mitnimmst. Gebet ist keine Handlung. Gebet ist eine Art zu leben. Amen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Und ich lade dich persönlich ein, dass du jetzt vielleicht auch einfach die Augen schließt und dich mit Gott ganz bewusst connectest von deiner Seite aus und ihn einfach auch fragst, was ist so dran für mich? Wie sieht es eigentlich aus mit uns beiden? Ist das eine intime Beziehung? Wo habe ich so Gedanken, mit denen ich struggle? Wo habe ich so meine Schwierigkeiten? Und dann kannst du Gott das persönlich auch sagen. In der Zeit möchte ich für euch beten. Vater, ich danke dir für diese Familie in Borken. Und du siehst jedes Herz hier. Du siehst das, was einen jeden hier bewegt. Und ich möchte uns allen das auch noch zusprechen, was wir gerade gelesen haben, dass wir voller Zuversicht sein können, dass du uns hörst. Du bist ein Gott, der hört. Dein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen. Dein Ohr ist nicht zu weit. Deine Augen sind nicht blind. Du siehst uns und ich bete, dass du uns deinen Frieden gibst, dass du uns Erkenntnis gibst, die Dinge zu akzeptieren, die wir nicht ändern können. Dass du uns aber auch Weisheit gibst und Kühnheit gibst, die Dinge anzugehen, die wir angehen sollen. Und deine Kraft dabei in Anspruch zu nehmen. Ich bete, dass du durch den Heiligen Geist in uns wirkst, uns in alle Wahrheit führst. Und dein Wort sagt, der Heilige Geist kennt die Tiefen Gottes und führt uns in die Tiefen Gottes. Und diese Erkenntnis brauchen wir jeden Tag, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Und ich bete einfach, dass du Mauern niederreißt in unserem Leben, wenn wir unser Leben in Kästchen leben, in Bereiche aufgeteilt haben. Und wenn dort Bereiche sind, wo wir dich nicht reinlassen, dann möchte ich einfach diese Mauern niederreißen und sagen, hey, du darfst nicht nur Teil meines Lebens sein, sondern ganz in meinem Leben sein. Du siehst einen jeden hier und du weißt, was einen jeden bewegt. Weil du bist unser Vater. Du sagst, wir dürfen Abba, Vater, zu dir sagen. Wir dürfen Vati zu dir sagen. Das zeugt von einer innigen, tiefen Beziehung zu dir. Und darum bete ich, dass jeder diesen Mut hat, da aktive Schritte zu gehen. Und danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Dass du uns wirklich segnen willst und in Erkenntnis führen willst. Im Namen Jesus bete ich das. Amen.
Ja, wir wollen.